bei mir im Studio am Salzburg Summit begrüße ich jetzt Kai Diekmann, den früheren Chefredakteur der Bild-Zeitung, der jetzt schon seit mehr als 10 Jahren diesen Job nicht mehr hat, in der Zwischenzeit das Social-Media-Unternehmen Story Machine gegründet hat, auch den Deutschen Zukunftsfonds und heute auch als Autor tätig ist. Herr Diekmann, ich möchte mit Ihnen zu Beginn über Medienhäuser sprechen. Sowohl in Europa als auch in den USA stöhnen die eigentlich unter den gleichen Schwierigkeiten, unter den gleichen Rahmenbedingungen, nämlich dass sowohl Werbegelder als auch Aufmerksamkeit an Social-Media-Plattformen abwandert. Sie haben Ihre journalistische Tätigkeit vor circa 10 Jahren beendet. Ist es heute schwieriger, erfolgreicher Journalist zu sein als damals?
Das kommt ganz drauf an, in welchem Rahmen man das tut. Also ich hatte ja das Glück, 2012, 2013 ein Jahr im Silicon Valley verbringen zu dürfen und dort einen Eindruck zu bekommen, was alles auf uns zukommt. Also die technologische Disruption hat ja unsere Branche erfasst wie kaum eine andere Branche. Uns ist ja nicht nur das Geschäftsmodell zertrümmert worden, also das Verkaufen von Reichweite, das Verkaufen von Papier, wenn ich über die Marke Bild rede, sondern uns ja auch die journalistische Seele aus dem Leib gerissen worden mit dem Entstehen der Social-Media-Plattformen. Also was war meine Hauptaufgabe als Chefredakteur in der Vergangenheit? Darüber zu entscheiden, wer den Zugang zur großen Bühne bekommt, wer den Zugang zum Scheinwerferlicht bekommt, damit er sein Publikum überzeugen kann, damit er für sich da möglichst viel rausholen kann. Das ist mit Social Media grundsätzlich vorbei, weil jeder kann an den klassischen Medien vorbei direkt mit seinem Publikum kommunizieren. Das hat uns Donald Trump erfolgreich vorgeführt. Das tun aber auch die Kollegen vom ersten FC Bayern München, die nach dem Spiel lieber mit den Kollegen sprechen und sich von den Kollegen interviewen lassen, als sich den kritischen Fragen der Bild-Zeitung zu stellen. Die Herausforderung, heute journalistisch erfolgreich zu sein, die ist mit Sicherheit größer, als sie das noch vor 20, 30, 40 Jahren war. Also die 80er Jahre waren ganz sicher the golden age Journalism. Ich erinnere mich daran, dass an Samstagen beispielsweise die Süddeutsche oder die FAZ so dick war, weil sie so viele Anzeigen hatte, so viele Kleinanzeigen, dass sie gar nicht in den Briefkasten passte. Heute könnten sie die FAZ am Samstag durch den Briefkasten schieben und wenn es die denn noch gäbe, 2 Telefonbücher von Hamburg und Berlin gleich mit. Also da ist einfach wahnsinnig viel passiert und wohin uns das führt, das ist im Moment auch noch nicht absehbar.
Jetzt kommt ja dazu, dass auch das Vertrauen in die Medien massiv gesunken ist. Aktuelle Zahlen laut dem Reuters News Report trauen insgesamt nur mehr 37% Medien im Allgemeinen. Das ist ein historischer Tiefstwert. Ist dieser Vertrauensverlust hausgemacht von den Medienhäusern oder ist das auch auf diese Angriffe aus den Reihen der Rechtspopulisten zurückzuführen?
Ich glaube, das hat natürlich mit beidem zu tun. Das hat damit zu tun, dass in den Medien vielfach Fehler gemacht wurden, was die Berichterstattung angeht, dass da Beschränkungen sich auferlegt wurden, weil man glaubte, man müsse das tun. Also beispielsweise in der Berichterstattung über Ausländerkriminalität. Also als ich Chefredakteur von Bild war, habe ich mir regelmäßig Rügen des Presserates eingefangen, wenn wir im Zusammenhang mit Ausländerkriminalität oder mit Kriminalität überhaupt den möglichen Migrationshintergrund oder den ausländischen Hintergrund von möglichen Straftätern benannt haben. Das war laut Pressekodex nicht zulässig. Wir haben uns da bewusst nicht dran gehalten, weil wir gesagt haben, damit machen wir das Publikum misstrauisch, weil das Publikum den Eindruck hat, wir enthalten ihnen etwas vor und es stimmt auch nicht mit der Wirklichkeit überein. Also wenn ich mir die Zahl der Schulabbrecher angucke, wenn ich mir die Zahl von Arbeitslosen angucke, wenn ich mir die Zahl von inhaftierten Straftätern angucke, dann stelle ich fest, dass der Anteil derjenigen mit Migrations- oder ausländischem Hintergrund in keinster Weise ihrem eigentlichen Bevölkerungsanteil entspricht, sondern deutlich größer ist. Dies klar zu benennen, finde ich, gehört zu den Aufgaben von Journalisten. Das haben viele Medien nicht getan, sondern haben sich aus welchen Gründen auch immer zurückgehalten. Und das hat natürlich zu einem Vertrauensverlust bei den Menschen geführt, weil sie das Gefühl haben, ihre Themen, ihre Probleme werden nicht richtig adressiert. Das hat auch mit einem Unsinn zu tun wie dem Gendern in Medien. Also eines meiner Lieblingsradiosender in Deutschland ist der Deutschlandfunk seit Jahrzehnten. Da wird heute gegendert. Und ich finde es einfach schrecklich, wenn ich dort Berichte höre, wo es dann heißt, es hätten sich viele Kolleginnen beworben, vor allem Frauen. Dann denke ich, was macht ihr mit der deutschen Sprache? Sprache hat nur die eine Funktion, Informationen möglichst präzise zu übermitteln und das wird mit dem Gendern unmöglich gemacht. Also insofern werden dort auch viele Moden gepflegt und viele Eigenheiten, die insgesamt zu einem Vertrauensverlust beim Publikum geführt haben.
Also würden Sie insgesamt sagen, dass der Journalismus eine politische Schlagseite hat?
Das hat natürlich wiederum auch etwas damit zu tun mit der Frage der Soziologie. Wer wird eigentlich bei uns Journalist? Aus welchen Motiven werde ich Journalist? Werde ich Journalist, weil ich finde, dass alles in Ordnung ist? Werde ich Journalist, weil ich finde, dass alles so bleiben soll, wie es ist, dass ich bewahren will? Oder werde ich Journalist, weil ich die Welt ein Stück weit besser machen will, weil ich Dinge hinterfragen will, weil ich Dinge ändern will, weil ich Dinge auf den Grund gehen will? Das heißt, von vornherein ist in der Berufswahl Journalismus auch eine politische Schlagseite angelegt. Und das führt natürlich dazu, dass es in vielen Redaktionen inzwischen auch eine Schere im Kopf gibt, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, und dass sich dort der Meinungskorridor auch ein Stück weit in der Tat verengt hat im Hinblick auf das, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf.
Also Sie halten das nicht nur für ein rechtes Narrativ, sondern Sie sehen diese Verengung tatsächlich. Sie sagen, da sind wir enger geworden, als wir waren.
Ich glaube, dass wir dort ein Stück weit enger geworden sind, wobei ich gleichzeitig sage, dass wir hier in Europa auf einem hohen Niveau jammern. Also ich denke, hier kann jeder von uns, jeder Journalist kann in Deutschland seine Meinung gefahrfrei äußern, ohne dafür ins Gefängnis gehen zu müssen. Das ist in vielen anderen Ländern völlig anders. Ich bin 14 Jahre im Aufsichtsrat der größten Zeitung Hürriyet gewesen und ich habe dort Kollegen erlebt, die im autokratischen System von Tayyip Erdogan für Dinge, die sie berichtet haben, die den Tatsachen entsprachen, anschließend ins Gefängnis gewandert sind und dort Haftstrafen von 25 Jahren absitzen müssen. Insofern, ich finde es auch völlig absurd, wenn ein J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr über die Meinungsfreiheit lamentiert, die angeblich in Europa in Gefahr sei, während gleichzeitig sein Präsident in Washington Medien aus dem Weißen Haus schmeißt, AP, weil sie richtige Dinge berichtet haben, der Zeitungen wie die Wall Street, wie das Wall Street Journal verklagt, weil sie angeblich kritisch über ihn berichtet haben, der ganze Senderanstalten verfolgt, weil sie nicht so berichten über ihn, wie ihm das genehm ist. Also da ist schon in der Debatte eine ganz erhebliche Schlagseite.
Jetzt habe ich eben gesagt, rechte Parteien kritisieren ja sehr stark Medien im Allgemeinen, öffentlich-rechtliche insbesondere. Diese angesprochenen rechten Parteien haben aber gleichzeitig eine massive Unterstützung von Social-Media-Giganten. Zum einen, weil eben stark polarisierende Meldungen mehr Klicks bringen. Das heißt, der Algorithmus freut sich drüber, man bleibt eher dran. Gleichzeitig ist es auch so, dass beispielsweise Elon Musk sich ganz klar dazu bekennt, dass er die AfD in Deutschland unterstützt, hat das auch getan im Wahlkampf. Sehen Sie in dieser Allianz rechte Parteien, Social-Media-Giganten, sehen Sie da eine Bedrohung für die Demokratie?
Also zunächst einmal müssen wir uns mit dem Phänomen Social Media auseinandersetzen. Social Media, wie gesagt, ich habe das eben schon erwähnt, versetzt ja Politiker, Protagonisten in die Lage, ihr eigenes Medium zu sein. Also ohne jede Kontrolle genau die Botschaften zu setzen, die sie setzen wollen. Sie sind Herr ihrer Botschaften. Sie kommunizieren direkt mit ihrem Publikum. Keiner hat das erfolgreicher vorgemacht als Donald Trump, der zu Beginn seiner Kandidatur bei seiner ersten Präsidentschaft 2015 von CNN und New York Times nicht ernst genommen worden ist. Der hat von Anfang an über Twitter mit seinem Publikum kommuniziert, hatte am Ende seiner ersten Präsidentschaft auf Twitter über 80 Millionen Follower. Das ist mehr als CNN und New York Times gemeinsam auf dem gleichen Kanal haben. Das zeigt, was für eine Macht Social Media hat, wenn man sie rechtzeitig einsetzt. Kann ich das beklagen? Aber ich kann auch das schlechte Wetter draußen beklagen. Ich muss mich dagegen wappnen. Ne? Ich muss mich halt entsprechend kleiden oder mir einen Regenschirm besorgen. Es ist heute die Aufgabe von Journalisten, von klassischem Journalismus, genau diese Inszenierungen zu überprüfen. Und selbstverständlich sind diese Algorithmen eine Herausforderung für uns, weil sie eben das Einfache, das Emotionale, das Provozierende, das Polarisierende belohnen, weil es eben zu mehr Engagement führt. Also das Interesse der Social Media Plattform ist ja nicht, uns umfassend und intensiv zu informieren, sondern das Interesse der Plattform ist schlicht und ergreifend, den Nutzer so lang wie möglich in der Anwendung zu halten, um so viel wie möglich über ihn zu erfahren, um diese Daten dann anschließend monetarisieren zu können. Das muss man im Hinterkopf haben und ich glaube, dass es auch an dieser Stelle tatsächlich einer Regulierung bedarf, dass wir zumindest wissen müssen, in Europa, wie diese Algorithmen ausgestaltet sind, wie diese Algorithmen funktionieren. Dann müssen wir aber auch lernen, mit diesen Algorithmen entsprechend umzugehen. Und ich meine, das ist ja nun ehrlicherweise ein No-Brainer, dass es schwieriger ist, einem Kind Schwarzbrot und Spinat zu verkaufen als Eis und Schokolade.
Jetzt meine Frage daran anschließend, muss die Politik hier eingreifen? Weil es ist ja im Moment so, dass nicht nur sozusagen polarisierendere Inhalte hier ausgespielt werden. Es werden ja auch falsche Inhalte ausgespielt. Also müssen diese Plattformen stärker an die Kandare genommen werden?
Also zunächst einmal habe ich grundsätzlich ein Problem damit, dass wir in Europa immer sofort Regulierung und nach dem Gesetzgeber schreien. Wenn Sie sich mal die drei großen Machtblöcke angucken, Amerika, Asien, Europa, und dann schauen auf die digitalen Anwendungen, die heute unseren Alltag bestimmen, ob das Google ist, ob es ChatGPT ist, ob es eBay ist oder was auch immer. Keine einzige dieser Anwendungen, keine einzige dieser digitalen Anwendungen kommt aus Europa. Und wann immer mal hier ein Pflänzchen zart das Köpfchen aus der Erde streckt, Spotify, stehen sofort die amerikanischen Investoren da, die die entsprechende Anwendung übernehmen. Ich glaube, dass wir hier so etwas brauchen wie einen Mentalitätswechsel, dass wir nicht bei jeder neuen Anwendung, nicht bei jeder neuen technischen Lösung sofort schreien, Risiko, Gefahr, wie können wir es regulieren, sondern auch die Chancen sehen. Gleichzeitig, und das gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern eine Menge Grautöne dazwischen, gleichzeitig müssen wir schon dafür sorgen, dass hier nach unseren Regeln gespielt wird. Und viele der Anwender spielen nicht nach unseren Regeln. Ich habe es vorhin erwähnt, ich war ein Jahr im Silicon Valley, 2012, 2013. Seinerzeit hat unser Haus, Axel Springer, gestritten mit Google vor irgendwelchen EU-Gerichten um das sogenannte Leistungsschutzrecht. Ne? Also dürfen die unsere Inhalte benutzen, kostenlos, um sie zu monetarisieren. Und wann immer ich dann irgendwo antrat, im Silicon Valley bei irgendeinem Unternehmen, war die erste Frage, are you the guys from the Leistungsschutzrecht? Und da bin ich damals dann auch sehr kritisch mit unserem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner umgegangen und habe gesagt, das ist ein Irrsinn, was wir dort machen. Wir müssen denen anders begegnen. Tatsächlich hat uns Google erst ernst genommen, als wir sie vor Gericht gezwungen haben und die europäischen Gerichte auch angefangen haben, sich mit der Monopolstellung von Google zu beschäftigen. Was ich sagen will, wenn sie nicht nach unseren Regeln spielen, dann müssen wir sie dazu zwingen, nach unseren Regeln zu spielen. Und das erleben wir ja nicht nur bei den sozialen Medien, das erleben wir ja beispielsweise bei Uber, denen es eine ganze Zeit völlig egal gewesen ist, welche einstweilige Verfügung sie hier bekommen, bis sie angefangen haben, hier nach den Regeln zu spielen und inzwischen, obwohl sie hier nach den Regeln spielen, sehr erfolgreich sind.
Wo man jetzt gegensteuern will bei diesen Plattformen, ist im Bereich des Jugendschutzes. Es soll ein Social-Media-Verbot auch in Österreich und Deutschland geben. Frankreich ist jetzt das erste Land, das eins vorgelegt hat. Ab oder bis unter 15 Jahren soll dieses Social-Media-Verbot kommen, und zwar schon nach den Sommerferien. Sie haben selbst 4 Kinder. Unterstützen Sie dieses Social-Media-Verbot für junge Menschen?
Also ich habe gesehen, wie die Aufmerksamkeit von Kindern durch Social Media absorbiert wird. Ich sehe das ja selber mitunter, wie schwierig es ist, das Handy wegzulegen, wenn sie dann noch da durchscrollen. Ich finde es immer furchtbar, wenn ich in irgendeinem Restaurant bin oder irgendwo warte und dann sitzen dort Vater und Mutter und stellen ihrem Zweijährigen das Tablet davor und das ist die nächsten 2 Stunden einfach ruhig, weil es wie gebannt auf diesen Bildschirm starrt. Mein Problem ist eher, wie setzt man ein solches Verbot durch? Wie kontrolliert man das? Es ist immer einfach, irgendwelche Verbote durchzusetzen, damit macht man es ja wahrscheinlich dann noch interessanter. Sondern brauchen wir nicht einen anderen gesellschaftlichen Umgang damit. Also solange
Sie sagen, es macht es interessant, aber schafft es nicht gleichzeitig auch ein Bewusstsein bei den Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr damit auseinandersetzen, wie wir das auch berufsbedingt tun?
Ich glaube, es braucht vor allem eine Aufklärung. Also wir brauchen eine Medienaufklärung. Ich glaube, junge Menschen müssen wissen, was passiert eigentlich hinter dem Bildschirm meines Handys? Warum sehe ich bestimmte Inhalte und warum sehe ich andere nicht? Und diese Mechanismen muss ich begreifen. Also ich bin immer wieder erschrocken und erschüttert und traurig, wenn ich von Universitäten oder von Schulen zu Zeitungsprojekten eingeladen werde. Zu Zeitungsprojekten. Ich immer sage, seid ihr das wahnsinnsfette Beute, diejenigen, die bei euch in die Schule gehen, noch die Studenten, die lesen noch irgendwas auf Papier, sondern die bekommen ihre Informationen ganz woanders her. Und da müssen wir Projekte machen. Da brauchen wir Leuchtturmprojekte, die erklären, wie bekomme ich denn eine Medienkompetenz? Wie verstehe ich denn, warum jetzt auf dieser Plattform das passiert und warum auf dieser Plattform jenes passiert? Und das ist aus meiner Sicht wirklich entscheidend. Politiker sind immer schnell dabei, ein Verbot einzufordern. Also die rechten Parteien, die AfD, soll verboten werden. Das ist aus meiner Sicht nur der Versuch, Feuer mit Benzin zu löschen. Das macht es noch schlimmer. Oder jetzt soll das Trinken von Alkohol auf deutschen Bahnhöfen verboten werden. Wie soll das denn am Ende exekutiert werden? Das ist doch ein Wahnsinn, was dort gemacht wird. Und ich habe immer eher das Gefühl, da gilt dann auch wieder der Satz, wir wünschen uns was und das ist wünschenswert. Und wenn wir es nur verbieten und das dann so entsprechend erlassen, dann ist es auch so. Natürlich ein großer Blödsinn.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie waren 2012, 2013 für den Axel Springer Verlag im Silicon Valley, haben dort den Auftrag gehabt, unternehmerische Ideen für digitales Wachstum zu entwickeln. Und Sie haben nach Ihrem Abgang von Axel Springer einen Wechsel hingelegt vom Journalismus in die PR und haben eben diese Social-Media-Agentur gegründet. Würden Sie sagen, dass PR heute wichtiger ist als Journalismus?
Das weiß ich nicht. PR ist einfach die andere Seite. Irgendjemand hat mal einen schönen Satz gesagt, Journalismus ist das, was Politiker nicht gedruckt sehen wollen, alles andere ist PR. Also natürlich geht es darum, dass Botschaften geframed werden müssen, dass Botschaften Narrativ haben müssen. Das erleben wir ja beispielsweise im Zusammenhang mit der Kritik an der Bundesregierung, dass es dieser Bundesregierung nicht gelingt, ein entsprechendes Narrativ aufzusetzen. Das habe ich seinerzeit als aktiver Chefredakteur erlebt mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die wir damals nicht verstanden haben, die wir bekämpft haben, die ein Segen war für das Land, die 16 Jahre Aufschwung geschafft haben. Aber auch Gerhard Schröder ist es damals nicht gelungen, ein entsprechendes Narrativ aufzusetzen, sondern Gerhard Schröder kam mir immer vor wie ein Zahnarzt, der seinen Patienten in den Stuhl schickt, ihn festbindet und dann anfängt, ohne Betäubung in seinem Mund rumzufuhrwerken und es spritzt eine Menge Blut. Die vielleicht vorher sagen müssen, um was es geht, dass es kurz wehtun wird, aber dass am Ende er nie wieder Probleme haben wird. Und genau das fehlt häufig bei vielen Dingen, über die wir heute reden, dass es keine Geschichte dazu gibt, die erzählt wird, warum wird etwas getan, mit welchem Ziel wird etwas getan. Und deswegen, ich glaube, das ist am Ende die Aufgabe von PR, dafür zu sorgen, dass es entsprechend eingebettet wird und eben dann auch den Empfänger erreicht. Meine Erfahrung in der Politik war, dass, wenn es häufig zu Skandalen gekommen ist, zu Affären gekommen ist, wenn es Rücktritte gegeben hat, dann lag das meistens nicht an dem Kern einer Affäre, sondern an dem kommunikativen Umgang damit. Also wie erzähle ich das oder wie erzähle ich etwas nicht?
Aber
und
Sie jetzt
an der Stelle Menschen zu beraten und ihnen zu helfen in der Art und Weise, wie sie ihre Geschichte erzählen, wie sie ihre Produktgeschichte erzählen, wie sie erzählen, was sie politisch vorhaben. An dieser Stelle zu beraten, wie man das im Zweifelsfall besser macht, um auch die zu erreichen, die ich erreichen will, das ist eine spannende Aufgabe.
Aber Sie haben jetzt die deutsche Bundesregierung angesprochen und eher auch schon dazu gesagt, dass das ja nicht nur die deutsche Bundesregierung ist, es ist auch so, die österreichische Bundesregierung kämpft im Moment auch mit ihren Umfragewerten. Sieht man wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Warum schaffen es die Mitteparteien im Moment nicht, diese Geschichte zu entwickeln, diese Geschichte zu erzählen, die ihnen die Wähler zurückbringt, die jetzt in Scharen abwandern zu den Rechtspopulisten?
Weil Politik so unglaublich viel komplizierter geworden ist und weil Gesellschaft sich natürlich auch ganz anders polarisiert hat. Die Herausforderungen sind komplexer geworden. Die ganze Welt um uns herum ist viel komplexer geworden. Es gibt eben nicht mehr Schwarz und Weiß. Es war bis 89, bis zum Fall der Mauer, war die Welt großartig sortiert im Kalten Krieg. Da gab es die Guten und da gab es die Bösen. Und entlang dieser Konfliktlinie haben sich viele Dinge sortiert. Danach sind wir immer davon ausgegangen, mit dem Ende des Kalten Krieges, mit dem Ende der Sowjetunion. Wir sind ans Ende der Geschichte gekommen. Das hat sich als ein großes Missverständnis herausgestellt. An die Stelle der Stärke des Rechts ist das Recht des Stärkeren in dieser Welt eingetroffen. Aus einer Weltordnung ist eine Weltunordnung geworden. Und insofern ist das, was die Parteien der Mitte zu verkaufen haben, da sind wir wieder bei dem Schwarzbrot. Die können einfach nicht sagen, wir machen es jetzt so und dann ist es alles gelöst. Es liegt nicht alles an der Migration. Ganz im Gegenteil, es ist viel vielschichtiger. Tatsächlich müssen wir ja auch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen in unserer Demografie, in unserer falschen, weil wir keine Kinder mehr kriegen. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir müssen einfach mal ehrlich machen und das versuchen zu verstehen. Und insofern ist es nicht so einfach zu sagen, wir brauchen den Euro nicht und der Euro ist das Unglück und wir wollen zurück zur D-Mark. Meine Güte, wenn wir in Deutschland als Land, was vom Export lebt, zurück zur D-Mark gehen würden, das wäre eine Katastrophe für uns. Also ganz viele der Lösungen, die versprochen werden, sind vielschichtiger, sind komplizierter. Und dazu muss man ganz ehrlich sagen, hat die Politik es über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte versäumt, den Leuten auch zu sagen, dass wir uns verändern müssen. Also die Politik hat sich vor Zumutungen gedrückt. Die Politik hat sich vor Investitionen in Infrastrukturen gedrückt. Angela Merkel ist 16 Jahre erfolgreich gewesen, weil sie den Menschen immer erzählt hat, die Welt verändert sich. Alles um euch verändert sich, aber ihr müsst euch nicht verändern. Und wenn es Probleme gab, sind die mit Geld zugeworfen worden. Und den Menschen wurde der Eindruck vermittelt, dass jedes Lebensrisiko ihnen abgenommen wird. Und auf einmal ist die Politik in einer ganz anderen Situation, muss sagen, hey, ich habe das Geld nicht mehr. Die Kassen sind leer.
Aber und haben Sie jetzt einen schnellen Tipp für die im Moment Regierenden, welche Erzählung sie bringen könnten?
Ich glaube, es braucht das große Narrativ zu sagen, wie sich die Welt verändert hat. Mhm. Und dass wir, wenn wir auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, nicht so weitermachen können wie bisher. Wir ruhen uns noch immer, also wir in Deutschland ruhen uns noch immer auf den Erfolgen des 20. Jahrhunderts aus. Wir sind in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, in den 60er Jahren so unglaublich erfolgreich gewesen. Wir sind mit unserer Automobil so unglaublich erfolgreich gewesen. Wir hatten die besten Ingenieure, wir hatten die besten Techniker, wir hatten die meisten Erfinder. Das ist alles 20. Jahrhundert. Das ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Aber wir leben noch immer von diesen Erfolgen und mögen uns davon nur sehr schwer verabschieden. Und ich glaube, das ist das, was Politik heute leisten muss. Irgendjemand hat mal gesagt, Führung ist, die Menschen mit einer Wirklichkeit zusammenzubringen, die eigentlich unerwünscht ist. Aber das ist das, was Politik heute leisten muss.
Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, einer, der auf Social Media in der direkten Kommunikation mit den Menschen extrem erfolgreich ist, ist Donald Trump. Der geht mittlerweile so weit, dass er angekündigt hat, er möchte seine Posts auf der Social-Media-Plattform True Social bezahlen lassen, wenn man sie vorab exklusiv bekommen soll. Auch mit diesem Hinweis noch dazu, dass man damit an der Börse einen Vorteil habe, weil man eben vorab Infos bekommt. Ist das eine kluge Geschäftsidee oder ist das?
Das ist ja ein bisschen das Problem, dass der amerikanische Präsident vor allem als Geschäftsmann in eigener Sache so viele Dinge regelt und macht. Also ich glaube, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er von dieser Präsidentschaft finanziell überaus profitiert. Wenn wir feststellen, dass viele seiner Firmen von Entscheidungen profitieren, die anschließend getroffen werden. Ganz egal, ob es im Immobilienbereich oder ob es im Ölbusiness ist. Und insofern ist das nur ein Beispiel dafür, dass tatsächlich unter Präsident Trump dieses System ziemlich verrottet ist.
Jetzt haben wir vorhin über Meinungsvielfalt gesprochen und ob der Meinungskorridor eingeengt ist. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, Sie machen sich hier wenig Sorge, weil es eben in Deutschland eine Vielzahl an Printtiteln gibt und damit eigentlich der Meinungsvielfalt viel Raum geboten wird.
Nicht an Printtiteln. Also ich bin keiner, der noch auf die Printtitel guckt,
okay, dann sagen
sondern
wir
eine
generell
Vielzahl an Medienoutlets. Mhm. Also das gilt im Übrigen auch noch, das hat mit unserer Demografie zu tun, für viele Printtitel, während es in Amerika in etlichen Großstädten gar keine gedruckte Zeitung mehr gibt. Na, schauen Sie mal in Mittelstädte, ich komme aus Bielefeld. Ne? Selbst in Bielefeld gibt es noch das Westfalenblatt und die Neue Westfälische. In meiner Heimatstadt Potsdam gibt es die Potsdamer Neuesten Nachrichten und die Märkische Allgemeine. Und so könnte ich das weiter durchdeklinieren. Ich glaube, es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo es so viele Titel gibt, so viele Medienbrands wie bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen bin ich der Meinung, leben wir in einer, was uns die Meinungsfreiheit angeht, was die Informationen angeht, die zur Verfügung stehen, leben wir tatsächlich in einem Schlaraffenland.
Aber wird das so bleiben oder wird es hier aufgrund dieses wirtschaftlichen Drucks, den Medien im Moment erfahren, hier eine massive Marktbereinigung geben?
Ich fürchte, es wird eine massive Marktbereinigung geben, weil wir einfach eine Vielzahl dieser Titel nicht mehr finanzieren können. Auf der anderen Seite stehen heute auch ganz andere Medien zur Verfügung. Also in der Vergangenheit musste ich halt 4 bis 5 Tage warten, bis ich eine gedruckte New York Times auf dem Tisch hatte. Heute kann ich online die New York Times lesen, bevor sie irgendjemand wegen des Zeitunterschiedes in New York gelesen hat. Ich bin ein begeisterter Leser des Economist, den ich heute in Echtzeit lesen kann und der mich mit ganz hervorragenden Newslettern versorgt. Das Gleiche gilt eben angesprochen für die New York Times. Das heißt, ich habe natürlich auch über die digitalen Technologien heute ein Informationsangebot, wie es nie zur Verfügung gestanden hat. Was mir große Sorgen macht, ist, dass am Ende es eine Reihe oder viele lokale Titel nicht schaffen werden. Und der Mensch ist am Ende ein analoges Wesen. Bei aller Digitalisierung lebe ich halt in Potsdam. Und für mich ist halt relevant, was vor meiner Haustür passiert. Und genau dort brauche ich natürlich Medien, die mir berichten, was mit der Straße passiert und ob ich in der Alster künftig schwimmen kann oder ob ich nicht schwimmen kann. Und für diese Medien wird es immer schwieriger, sich zu finanzieren. Und an der Stelle haben wir wirklich etwas zu verlieren. Und das führt dann natürlich zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft und zu weiteren schwierigen politischen Verhältnissen.
Ein großer Impact geht auch von der künstlichen Intelligenz aus. Es gab zuletzt eine große Debatte auch in Deutschland darüber, wie und ob künstliche Intelligenz im Journalismus eingesetzt werden soll. Wo stehen Sie hier? Wie darf KI im Journalismus eingesetzt werden? Wo sind die Grenzen?
Also auch dort gilt, wie ich das vorhin sagte, ich würde mich freuen, wenn wir zunächst einmal die Chancen sehen würden, die sich aus einer neuen Technologie ergeben und nicht die Risiken. Als die ersten Züge auf die Gleise gesetzt wurden, da haben viele Menschen Sorge gehabt, dass ab der Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometer uns die Trommelfälle platzen, weil bis zu diesem Zeitpunkt noch nie ein Mensch sich mit einer höheren Geschwindigkeit fortbewegt hat. Wie wir alle heute wissen, sind die Trommelfälle nicht geplatzt. Als die, ich glaube, die New York Times hat kurz vor der Jahrhundertwende eine Umfrage gemacht unter den Städteforschern, wie sich die Zukunft der Großstädte entwickeln wird, von London, New York und Paris, und die Städteforscher haben alle vorhergesagt, dass diese Großstädte unter einer Schicht von Pferdemist versinken werden. Dann wurde aber das Automobil erfunden und die Situation hat sich völlig anders gestaltet. Insofern bin ich ein unverbesserlicher Tech-Optimist. Es haben sich in der Vergangenheit immer nur die Technologien durchgesetzt, die am Ende das Leben von Menschen besser gemacht haben. Und wenn wir uns mal anschauen, vor 300 Jahren haben wir alle in der Landwirtschaft gearbeitet, haben 7 Tage von morgens bis abends geschuftet und sind im Alter von 35 Jahren gestorben. Heute haben wir elektrisch Wasser, wir haben fließend heißes und kaltes Wasser, wir haben elektrisches Licht und wir können uns binnen Stunden von Kontinent zu Kontinent bewegen. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass auch die KI, die natürlich ganz viel Unsicherheit mit sich bringen wird. Die industrielle Revolution hat ganz viele Verwerfungen mit sich gebracht, ganz viele Unsicherheiten mit sich gebracht. Die KI ist, glaube ich, noch eine völlig andere Basistechnologien, als die anderen es gewesen sind. Aber auch die KI wird unsere Welt besser machen, wird sie anders machen, wird uns die Möglichkeit geben, viele Dinge zu skalieren und wird uns einen ungeheuren Wachstumsschub geben. Im Journalismus hat uns die Technologie ja auch besser gemacht. Also ich habe zu meinen Kollegen nach meiner Rückkehr aus dem Silicon Valley gesagt, die schlechte Nachricht ist, die Printbäume wachsen nicht mehr in den Himmel, sondern wir müssen mit Rückgängen rechnen. Die gute Nachricht ist, wir sind keine Papierhändler, sondern wir sind Geschichtenerzähler. Und das Geschichtenerzählen auf Papier, das ist limitiert. Also ich habe keine bewegten Bilder, ich habe keinen Sound, ich bin an bestimmte Umfänge gebunden und an eine bestimmte Erscheinungsweise. In der digitalen Welt habe ich all diese Grenzen nicht. Und in der digitalen Welt bedeutet KI, dass ich nochmal ganz andere Möglichkeiten habe. Also ich bin ein täglicher User von ChatGPT und kenne auch die Begrenzungen. Aber allein ChatGPT zu benutzen als einen Sparringspartner, wenn ich eine Schlagzeile suche oder wenn ich einen Text formuliert habe und bitte ChatGPT dann nochmal drüber zu gehen und mir zu sagen, gibt's eine schärfere Alternative oder wie gibt's eine andere Alternative oder kannst du mir hier mal einen Exposé finalisieren, da muss ich sagen, ist das schon unglaublich, was die künstliche Intelligenz heute alles kann, wozu sie in der Lage ist, wie sie Bilder kreiert, wie sie Videos kreiert. Das wird die Lebenswirklichkeit von ganz vielen Jobs, die wir heute kennen, verändern. Aber das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Als ich Bild-Chefredakteur wurde, kam die digitale Fotografie. Und meine Zeitung heißt Bild und nicht Text oder Schlagzeile. Das hat möglicherweise was mit Fotografie zu tun. Was musste ich als erstes machen? Alle Labore bundesweit einstellen. Die waren von heute auf morgen überflüssig. Und das gehört natürlich zu technologischem Fortschritt immer dazu, dass sich damit natürlich mein Alltag dramatisch auch verändert.
Aber für Sie überwiegen die Chancen?
Für mich ganz sicher überwiegen die Chancen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Diekmann. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.